Breitband Topic.
In den vergangenen Wochen sorgte das von der Telekom vorgeschlagene sogenannte Schengen-Routing für Aufsehen. Die Idee dahinter, ein regionales bzw. nationales Internet als Antwort auf die NSA-Überwachung. Was dahinter steckt und wie so etwas funktionieren soll, erklärt Philipp Banse.
Von den Machern von Deutschlandmehl und Drosselcom kommt jetzt das neue Meisterwerk Schlandnet.
An Hohn, wie hier in der Wochenwebschau, herrscht kein Mangel. Als Reaktion auf die globale Überwachung des Internetverkehrs durch die NSA hat Telekom-Chef René Obermann eine Idee präsentiert. Ein Deutschlandnetz oder dessen europäische Erweiterung, das Schengen-Netz.
Denn wenn Absender und Empfänger von Datenpaketen innerhalb des Schengen-Raums liegen, dann können wir den Datenverkehr auch innerhalb dieses Schengen-Raums belassen.
Der Schengen-Raum, das sind die Länder Europas, durch die Europäer ohne Visa und Grenzkontrollen reisen können. Über den Weg von Datenpaketen entscheiden heute aber allein die Router, jene Kisten also, die die Glasfasernetze des Internets miteinander verbinden. Das Netz der Telekom mit dem von Vodafone, mit dem von Level 3, mit dem von China Telekom und so weiter. Heute gilt, selbst wenn Absender und Empfänger eines Datenpakets in Deutschland sitzen, schicken diese Router dieses Datenpaket oft über den Atlantik und wieder zurück, einfach weil es schneller oder billiger ist. Um die Datenpakete nach dem Rezept der Deutschen Telekom in einem Land oder einer Region wie Schengen zu halten, müssten sämtliche Router umkonfiguriert werden. Das sei teuer, langwierig und könnte das Internet insgesamt langsamer machen, befürchten Kritiker.
Und bitte, meine Damen und Herren, es geht hier nicht um eine Renationalisierung des Internets, sondern um Verfahrensweisen, die andernorts längst praktiziert werden.
Ja, zum Beispiel im Iran, in China oder arabischen Staaten. Diese autokratischen Länder wollten bei der letzten Konferenz der Internationalen Telekommunikationsunion, einem UN-Gremium, völkerrechtlich verbindlich festschreiben lassen, dass sie das Internet in ihren Landesgrenzen regeln, sprich zensieren dürfen, und zwar mit ähnlichen Methoden, wie sie für die Umsetzung der Telekom-Idee jetzt nötig wären. Kritiker wie der Chef des größten deutschen Internetknotens DKIX, Harald Summer, bezeichnen die Telekom-Initiative als reine Marketingaktion und Irreführung der Politik. Summer unterstellt dem deutschen Marktführer wirtschaftliche Interessen. Denn wenn Datenpakete nur durch deutsche Leitungen rasen sollen, heißt das vor allem, sie rasen durch Netze der Telekom. Und das lässt sich die Telekom teuer bezahlen. Wolle die Deutsche Telekom deutsche Datenpakete in Deutschland halten, sagt Harald Summer vom Internetknoten DKIX, dann solle sie ihre Daten mit anderen deutschen Providern einfach gratis austauschen, etwa am DKIX, so wie es alle anderen Provider auch macht.
Wenn sich die Teilnehmer, Marktteilnehmer, alle am DKIX anschließen und dort ihren Verkehr austauschen, verlässt keine E-Mail ein nationales Netz.
So sieht es also der Geschäftsführer des größten europäischen Internetknotens, Harald Summer. Bleibt aber die Frage, ob ein nationales Netz auch jenseits einer Monopolstellung der Telekom überhaupt taugen würde als Lösung für die Überwachungsproblematik.
Das wurde unter anderem auch in dieser Woche auf der Jahreskonferenz der Internationalen Fernmeldeunion in Bangkok heiß diskutiert. Eine Frage, die wir unter anderem jetzt mit dem Fachjournalisten und Kollegen Peter Welchering besprechen möchten. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Kontrolle des Internets und ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Welchering.
Ja, hallo nach Berlin.
Bevor wir weiter auf die Regulierung des Internets eingehen, vielleicht zunächst nochmal zum Verständnis. Worüber sprechen wir eigentlich konkret, wenn wir von so einer Regionalisierung des Netzes sprechen? Also wie sieht die Struktur des Internets hinter unseren Rechnern aus? Wie werden die Daten hier bislang übertragen? Vielleicht können Sie uns das ganz, ganz plastisch erklären.
Ja, wenn ich von Stuttgart aus beispielsweise eine Mail nach Berlin schicken möchte, dann wird diese Mail aufgeteilt in ganz viele kleine Datenpäckchen. Bei einer ganz kurzen Mail sind das vielleicht 15 oder 20 Stück. Und für diese Datenpäckchen, da wird dann für jedes Datenpäckchen sozusagen individuell ausgesucht, über welche Leitung, über welche Internetknoten und über welche Router steht denn im Augenblick die schnellste und vor allen Dingen auch preisgünstigste Verbindung bereit. Und diese Datenpäckchen werden dann unter Umständen über dieselbe Verbindung geschickt oder über 2, 3, 4 unterschiedliche Verbindungen. Und beim Empfänger, also in Berlin, wieder zu zusammengesetzt, sodass dann die Mail gelesen werden kann. Und die Entscheidung, welche Routen genommen werden, die treffen allein die Router nach den Voreinstellungen, nämlich in der Regel, was ist am schnellsten verfügbar, und das zweite Kriterium, was ist am preisgünstigsten.
Und was soll da jetzt konkret anders werden? Also wie würde das Netz aussehen, wenn es sozusagen nur innerhalb von Deutschlands die Daten hin und her schicken würde? Wäre das überhaupt möglich?
Technisch gesehen ist das möglich und das wird immer einfacher, je weiter die neue Internetprotokollversion 6 verbreitet wird. Denn diese Internetversion Nummer 6, die sieht vor, dass man ein sogenanntes dynamisches Routing einrichten kann und dabei bestimmte Routen beispielsweise über die USA oder über Großbritannien auch sperren kann. Dennoch würden da nicht starre Routen festgelegt werden, also beispielsweise nur von Stuttgart über Leipzig nach Berlin, sondern da könnte dann innerhalb etwa dieses Schengen-Routings über Paris oder beispielsweise über Lissabon, der Router immer noch frei auswählen, aber eben nur unter den Routen, die dann eben eingeschränkt zur Verfügung stehen, weil andere ausgeschlossen sind.
Und warum soll das dann besser werden in puncto Geheimdienste und deren Abhörmöglichkeiten?
Das würde für amerikanische Dienste ein wenig erschwert werden, weil es ist ja ganz klar, wenn diese Datenpäckchen über amerikanische Server laufen, dann hat natürlich ein amerikanischer Geheimdienst wie die National Security Agency sehr viel leichter und einfacher Zugriff darauf, als wenn die beispielsweise im Schengen-Raum bleiben oder auf europäischen Servern. Auf der anderen Seite verhindert wird natürlich dadurch Datenspionage überhaupt nicht, denn zum einen haben wir ja 19 inländische Geheimdienste in Deutschland. 3 davon sind in der Internetüberwachung sehr aktiv, nämlich der Militärische Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und unter anderem wissen wir inzwischen ja, dass der Bundesnachrichtendienst den DEZIGS in Frankfurt überwacht hat und überwacht. Das ist auch nochmal in dieser Woche indirekt so mitgeteilt worden von DEZIGS-Mitarbeitern. Und wir wissen auch, dass der Bundesnachrichtendienst diese Daten austauscht, weil er gern im Konzern der großen 5 mitspielen will. Also der Bundesnachrichtendienst möchte endlich gerne aufschließen und gleich behandelt werden mit Nachrichtendiensten wie die National Security Agency oder wie das Government Communication Headquarters in Großbritannien.
Vielleicht kann man auch gerade kurz noch mal klären, wo dann genau die Daten heute schon abgesaugt werden und was denn so eine mögliche Dezentralisierung oder so eine Art nationales Netz überhaupt bringen könnte. Also wo werden jetzt Daten abgeschöpft und was würde ein nationalisiertes Netz ändern?
Also einige Dinge könnten mit so einem nationalisierten Netz verhindert werden, beispielsweise bei den ganzen, für den innerdeutschen Verkehr, nur für den innerdeutschen wohlgemerkt, bei den ganzen Übergabestationen der Seekabel, die ja auch sowohl vom britischen als auch vom amerikanischen Geheimdienst sehr intensiv überwacht werden, da würden dann innerdeutsche Mails nicht mehr anlanden, weil sie ja über diese Server nicht mehr verschickt werden. Auf der anderen Seite, selbst wenn sie über den DEZIGS in Frankfurt verschickt werden und selbst wenn sie nur innerhalb Deutschlands dann versendet werden, können natürlich Geheimdienste nach wie vor zugreifen. Und da haben wir zum einen eben die deutschen Geheimdienste, die es per Gesetz auch dürfen. Und zum anderen haben wir natürlich nach wie vor auch ausländische Geheimdienste, die beispielsweise, indem sie ein Glasfaserkabel einfach entsprechend anzapfen oder indem sie auch sich auf Internetknotenrechner einfach einwählen und diese Internetknotenrechner von außen überwachen, da können die natürlich auch nach wie vor genau dieselbe Überwachung treiben. Nur sie wird eben ein wenig aufwendiger.
Also es stimmt schon, wenn man sagt, kürzere Wege erschweren die Überwachung, dass man Überwachung damit aber ausschließen kann, ist angesichts dessen, was Sie gerade beschrieben haben, Quatsch natürlich. Das ist ja dann auch so, wenn man sich anschaut, wenn die Telekom jetzt dieses Schengen-Routing als Antwort auf die massive Überwachung der letzten Jahre eben einführen möchte, dann ist doch schon relativ klar, dass da andere Interessen hinterstecken, oder?
Ja, zunächst mal ist das, glaube ich, weiße Salbe. Da wird dann den Internetnutzern in Deutschland gesagt, wir tun ja auch etwas für euch, wir versuchen das Internet ja wieder sicherer zu machen, wir versuchen euch ja auch zu schützen vor solcher Datenspionage, und wer dann eben nicht ganz genau hinschaut, weiß gar nicht so genau, was machen die denn jetzt und gibt sich unter Umständen dann dieser trügerischen Sicherheit auch einfach hin. Man muss aber hinter die Kulissen schauen und dann ergibt sich ganz einfach, natürlich wird nach wie vor erheblich datenspioniert und auch die Bundesregierung mit ihren Geheimdiensten ist da mächtig dabei.
Nun gibt es ja, wenn man so ein bisschen in die Welt hineinschaut, schon abgeschottete Netze, zum Beispiel in China, in Russland und im Iran. Inwieweit ist denn, was da passiert, vergleichbar mit diesem Beispiel von einem möglichen Schengen-Netz?
Also das beste abgeschottete Netz hat zweifelsohne China, weil die eine komplette Proxy-Server-Struktur haben. Das heißt, in China läuft alles nur über nationale Server und es gibt da nur 2, 3 Schnittstellen als Server ausgelegt, die dann wirklich für den Verkehr nach außen sorgen und die werden komplett überwacht, sodass auch der gesamte Verkehr in China zum einen darauf ausgelegt ist, dass nicht einfach auf beispielsweise deutsche oder amerikanische Server zugegriffen werden kann. Das geht erst nach Erlaubnis. Und zum zweiten, alles, was dann an Mail irgendwo hinausgeht, das ist dann wirklich komplett aufgelistet und eben auch in der Überwachung. China hat da eine sehr leistungsfähige Infrastruktur. China hat, wenn man das mal mit der bundesdeutschen Routing- und Internetinfrastruktur vergleicht, ein Vielfaches an Servern innerhalb des Landes stehen. Und das müsste natürlich auch dann für so ein nationales Routing aufgebaut werden. Wir bräuchten eine sehr viel umfangreichere Infrastruktur, wenn wir dieselben Antwortzeiten, dieselbe Leitungskapazität oder Leistungskapazität haben wollen, wie wir die heute haben.
Vorbild China also, ja.
Naja, nicht unbedingt. Man muss das nicht unbedingt wollen, aber rein technisch gesehen ist es schon eine Möglichkeit. Nur man nimmt damit natürlich auch einige gesellschaftliche und politische Konsequenzen in Kauf. Und diese Konsequenzen heißen nun mal, es ist eine für Sicherheitsbehörden viel einfachere Überwachung möglich. Und ich habe den Eindruck, dass das auch von einigen Akteuren politisch in Deutschland gewollt ist.
Was bedeutet das denn für die Gesamtstruktur des weltweiten Internets, diese nationalen quasi Alleingänge? Und wenn man das auch ausweiten würde?
Das bedeutet, dass die amerikanische Oberhoheit natürlich eingeschränkt wird, die im Augenblick noch über das Internet besteht. Denn die amerikanische Regierung übt sehr weitgehenden Einfluss auf die Internet Society, übt sehr weitgehenden Einfluss auf die ICANN zur Vergabe von Netzwerknummern aus. Und diese Vorherrschaft, die würde gebrochen werden, aber sie würde erkauft werden durch eine Nationalisierung. Darüber ist ja in dieser Woche auch sehr stark auf der Herbsttagung der Internationalen Telekommunikationsunion in Bangkok gesprochen worden. Und diese Nationalisierung, die würde heißen, es wird Tür und Tor geöffnet für eine nationale Überwachung. Das Internet würde ähnlich wie früher das Telefon es war, eine nationale Einrichtung und würde eben auch wieder national reguliert werden. Das, was wir bisher an Freizügigkeit im Netz gewohnt sind, wäre dann endgültig Geschichte.
Können Sie das mal so ein bisschen runterbrechen auf so eine individuelle Ebene? Also wie würde das mein persönliches Surf-Erlebnis im Internet verändern?
Beispielsweise treibe ich mich relativ viel auf amerikanischen Servern herum, die nicht unbedingt offiziell angemeldet sind, die von Netzaktivisten betrieben sind. Ich tausche über diese Server teilweise auch über tote digitale Briefkästen mit denen sehr viele Dateien und Informationen aus. Und ich könnte das dann nicht mehr tun, weil das nur über eine beispielsweise nationale Schnittstelle oder mehrere nationale Schnittstellen möglich wäre, wenn wir solch eine Nationalisierung hätten. Ich müsste dann davon ausgehen, dass meine gesamte Kommunikation dann über diese Schnittstellen überwacht wird. Und das ist natürlich für eine Regierung sehr viel einfacher als das, was die National Security Agency sich da in den vergangenen Jahren geleistet hat.
Das, was Sie jetzt eben erklärt haben, klingt ja so ein bisschen so, statt internationaler Überwachung geben wir uns dann der nationalen Überwachung hin. Sie haben jetzt eben schon die ITU angesprochen, die Internationale Fernmeldeunion, die ja diese Woche in Bangkok getagt hat. Immerhin ein UN-Gremium, das sich eben auch mit der weltweiten Regulierung des Internetverkehrs beschäftigt. Ist denn so ein Gremium zum Beispiel in der Lage, Einfluss auf solche Abhörpraktiken zu nehmen? Und wenn ja, wie?
Also die Vereinten Nationen könnten natürlich Einfluss nehmen auf diese Abhörpraktiken. Zum einen, sie könnten sie zunächst einmal einfach kritisieren und als Unrecht hinstellen. Damit würden die nicht abgeschafft werden. Damit würden Geheimdienste natürlich nach wie vor abhören. Aber das wäre schon mal ein ganz deutliches Signal. Das zweite ist, die Vereinten Nationen müssen sich überlegen, inwieweit wollen wir jetzt wirklich in die Internetverwaltung und in die Internetregulierung international einsteigen. Und dann wird es sehr, sehr kompliziert. Denn dann ist da natürlich als sozusagen Tochterorganisation die Internationale Fernmeldeunion. Und die Internationale Fernmeldeunion als Tochter der Vereinten Nationen hat eben in den vergangenen Jahren sich sehr offen immer gezeigt, wenn dann eben einzelne nationale Staaten gesagt haben, wir wollen aber mehr Überwachung, wir wollen mehr Zensur, wir wollen mehr Internetkontrolle haben.
Vielleicht zum Schluss noch eine kurze Einschätzung. Was glauben Sie, in welche Richtung geht es? Kriegen wir diese nationalen Netze? Wird das Internet bald ein Konglomerat aus nationalen Netzen sein?
Im Augenblick deutet sehr viel darauf hin und das dummerweise auch, weil sich die Vereinten Nationen da weitgehend heraushalten. Also auch die Vertreter direkt beispielsweise der entsprechenden Büros der Vereinten Nationen aus Genf haben sich in Bangkok sehr zurückgehalten und die Internationale Fernmeldeunion erstmal machen lassen. wir werden dann ein nationales Internet oder eine Nationalisierung des Internets hinbekommen, wenn die Netzaktivisten weltweit das nicht sehr deutlich verhindern. Es gibt im Augenblick aber auch schon eben sehr massive erste Prozesszeichen in ganz unterschiedlichen Ländern und da muss man abwarten, wie sich das weiterentwickelt.
Über die Möglichkeit eines Schland- bzw. Schengen-Netzes sprachen wir mit dem Fachjournalisten Peter Welchering. Vielen Dank an Sie.